Die Germanen waren, ebenso wie die Kelten und Slawen, Stammesvölker, die all die Kulturgeschichten der Menschheit seit der Steinzeit bruchlos in sich bewahrt hatten. Eine durchlebte Kulturerfahrung lagerte sich auf die andere, so gab es bei ihnen Gottheiten, die so alt wie die Menschheit selbst sind, beispielsweise den schamanistischen Waldgott Herne oder Cernunnos. Und ebenso ihre Erdgöttinnenglauben ist so alt wie die Menschheit. Die Welt und alles Leben wurde in ihrer Welterfahrung befruchtet von männlichen Sonnenkraft, aus ihrem Schoß geboren, der in Gestalt der Kulthöhlen von den Menschen berührbar und erfahrbar war. Aus den Höhlen Geburtskanal der Erdgöttin wurde also alles Leben geboren. Wiederum erscheint der rein männlich orientierte Monotheismus dagegen eigenartig unausgeglichen und bereits allein in der Ermangelung einer weiblichen Gottheit einen unheilbaren Makel in sich zu tragen. Man fragt sich, wie es überhaupt möglich war, dass Menschen auf die Idee kamen, das weibliche Prinzip im Kosmos, das überall in der Welt durch die Zweigeschlechtlichkeit erfahrbar ist, nicht mehr zu achten, ja sogar zu bekämpfen. Ausschließlich um den Erdgöttinnenglauben unserer Vorfahren in einer christlichen Kontext umzuleiten, wurde Maria, die zuvor kaum eine Rolle in der Kirche gespielt hatte, fast schon zu einer halben Göttin aufgewertet. Sie bleibt aber aus sich selbst heraus unfruchtbar, was in sich ein widernatürliches Paradoxon ist. In der christlichen Logik kann sie nur durch das Nichtleben ihrer Sexualität eine reine Frau sein, da ja ansonsten für den Christen erst durch das lockende Weib die Sünde und die behauptete Schwäche des Fleisches in die Welt kam. Wie unerträglich eine solche, die Frau diffamierende Weltsicht ist, beklagen heute viele, wenn sie nach den islamischen Ländern blicken und die Verschleierung, Verstümmelung und Versklavung der Frau dort als abstoßend empfinden. Doch das ist bis heute die eigene heimische katholische Kirche, die Frauen als zu unrein bezichtigt, die heiligen Hostien zu berühren oder Priesterin werden zu können, wird nicht vehement beklagt, sondern stillschweigend akzeptiert. Im Mittelalter aber war das Christentum nicht weniger schrecklich, als heute die Regime im Nahen Osten sich darstellen. Die Menschenrechte mussten im Abendland durch die Aufklärung in äußerst harten Kämpfen gegen die Kirche wieder durchgesetzt werden. Seltsam mutet mir ebenso an, dass immer wieder von den patriarchalen Germanen oder Kelten geschrieben wird, bei denen angeblich lediglich noch Spuren eines Erdgöttinnenglaubens aufzufinden wären. Keine patriarchale Religion kennt überhaupt machtvolle Erdgöttinnen. Und allein aus der in diesem Band dargebrachten Geschichtensammlung geht ein äußerst machtvolles Göttinnenbild hervor, das hinter keinem männlichen Gott der Germanen hinten ansteht. Es gibt sogar mündliche Überlieferungen, in denen sich die Menschen des sogenannten einfachen Volkes von Zeiten unter der Königin Beta erzählen, in denen Frieden zwischen den Geschlechtern herrschte. Naturreligiöse Völkern geht es immer um den Ausgleich, gerade zwischen den Geschlechtern, und es geht ihnen ebenso um Integration und nicht um Ausgrenzung. So gibt es bei ihnen keine Dogmen. Was immer ein Mensch erfährt, wird als Offenbarung ernst genommen, auch wenn sich das, was er erzählt, von den bisherigen Vorstellungen unterscheidet. Wegen Ketzerei wurde bei ihnen niemand verbrannt. Man hörte sich ja sogar geduldig all die ersten christlichen Missionare an und warf sie erst dann aus den Dörfern, als man feststellte, dass diese Männer, immer aggressiver, nur ihre Sichtweisen verkündeten und keinerlei Wertschätzung für ihre eigenen Welterfahrungen hatten. Unhöflicher und anmaßender ging es in ihren Augen nicht. Doch noch ahnten unsere Vorfahren nicht, dass ein kultureller Genozid über sie kommen sollte, der das gesamte Wissen der damaligen Menschheit in Mitteleuropa beinahe komplett ausradierte. Denn selbst ihre Heilpflanzen galten der Kirche als teuflisch, freilich auch hatte der Monotheismus den Teufel selbst erfunden. Kranke ließ man unbehandelt buchstäblich im Willen Gottes dahinsiechen. Wer zu heilen versuchte, stellte sich gegen die absolute Entscheidung Gottes. So wurden all die germanischen Heilerinnen mit ihren Priesterinnenwissen schnell zu bösen Hexen verhetzt. Noch dem heutigen Papst gilt übrigens beispielsweise die Frauenbewegung als Beweis für das Wirken des Teufels auf Erden in unserer Gegenwart. Dass der Teufel sich nicht mehr offen zeige, so äußerte sich der Papst einmal, bedeutete lediglich, dass er seit dem Mittelalter hinzugelernt habe. Papst Benedikt der 16., ehemaliger oberster Leiter der heute noch immer bestehenden Inquisition, schaffte erst vor wenigen Jahren die Vorhölle ab, die bis dahin allen Geschiedenen und wieder Verheirateten sicher war, was übrigens bedeutet, dass es die Haupthölle im Weltbild des Katholizismus bis heute noch immer gibt. Ich erlaube es mir hier zu sagen, dass in den geschlossenen Anstalten unserer Gesellschaft viele Menschen für weit weniger Wahnsinn einsitzen. Ein Wahnsinn, der jahrhundertelang Europa prägte und auch heute mit all seinen Auswirkungen bei weitem nicht überwunden ist. Die Frauenverehrung der Germanen spricht aus vielen Quellen. Die berühmteste schriftliche ist vermutlich jene aus der Feder des Römer Tacitus. Die Germanen wählen ihre Häuptlinge, denen keine unbegrenzte oder willkürliche Machtbefugnis zusteht, und sie führen mehr durch ihre Vorbildlichkeit als durch Befehlsgewalt. Sie führen dank der Bewunderung, die man ihnen entgegenbringt. In die Schlacht nehmen die Germanen aus den heiligen Hainen Bilder der den Göttern heiligen Tiere und gewisse Symbole ihrer Gottheiten mit sich. Der stärkste Ansporn zur Tapferkeit ist aber die Tatsache, dass nicht Zufall und willkürlich Zusammenrottung die Reitergruppe oder den Keil bilden, sondern die Sippen und die weitere Verwandtschaft. Und in nächster Nähe des Schlachtfeldes befinden sich ihre heiligsten Unterpfänder, ihre Lieben, sodass sie von dort die lauten Kampfrufe ihrer Frauen, das Wimmern ihrer Kinder hören können. Die sind für jeden die heiligsten Zeugen. Auf ihre Anerkennung legt jeder den größten Wert. Zu den Müttern, zu den Frauen bringen sie ihre Wunden und diese zeigen keine Scheu, die Verletzungen zu zählen und genau zu untersuchen. Sie bringen auch den Kämpfern Speise und Zuspruch. Es wird berichtet, dass manches schon zum Rückzug sich entschlossene und zurückflutende Heer von den Frauen dadurch zum Stehen gebracht worden ist, dass sie die Zurückgehenden inständig um Schutz baten, ihnen die entblößte Brust entgegenhielten und auf die unmittelbar drohende Gefangenschaft hinwiesen, die die Germanen leidenschaftlich für ihre Frauen fürchteten. Das geht so weit, dass man bei ihnen wirkungsvoller Frauen und junge Mädchen zu Geiseln macht. Zitat Ende. An dieser Stelle zeigt sich der römische Geist äußerst perfide, der die edle Sorge um die Frauen ausschließlich zur brutalen Vernichtung der Germanen benutzen will. Es soll militärisch ausgenutzt werden, dass die Germanen schier wahnsinnig und leicht in ihren Willen beugbar werden, wenn sie das Leben ihrer geliebten Frauen in Gefahr sehen. Den Römern ist dies offensichtlich fremd. Während bei den Germanen die Liebe eine Partnerschaft auszeichnet, ist dies bei den Römern so unbekannt wie heute weitgehend im Islam mit seiner Zwangsverheiratungen. Tacitus schreibt weiter, Zitat Anfang. Die Verehrung der Frauen geht bei den Germanen sogar so weit, dass sie den Frauen eine gewisse Heiligkeit und seherische Gabe zusprechen und so verschmähen sie weder jemals ihren Rat, noch verachten sie den von ihren Frauen erteilten Beistand. Wir haben unter dem göttlichen Germanenkönig Vespasian selbst die Vedela gesehen, die lange Zeit bei vielen Germanenstämmen als göttliches Wesen anerkannt war. Aber auch schon in alter Zeit haben sie die Albruna und mehrere andere Seherinnen verehrt, nicht aber in griechischer Unterwürfigkeit. Zitat Ende. In seinem Bericht Germania schreibt Tacitus einige Seiten später. Zitat Anfang. Nördlich von den Suionen liegt noch ein anderes Meer, träge und beinahe ohne Bewegung. Dass dieses Meer den Erdkreis abrundet und abschließt, wird dadurch glaubhaft, dass der letzte Schein der bereits hinabgetauchten Sonne bis zum Sonnenaufgang in solcher Helligkeit anhält, dass er die Sterne überstrahlt. Außerdem, so fügt der Volksglaube hinzu, hört man den Klang der auftauchenden Sonne und sieht Umrisse von Pferden und das strahlenumkränzte Haupt des Sonnengottes. Nur bis dahin geht, und das darf man glauben, die Welt. An der Ostküste bespült das Suebische Meer also nun die Stämme der Estier, die in Sitte und äußerer Erscheinung den Sueben gleichen, deren Sprache jedoch der britannischen näher steht. Sie verehren die Göttermutter. Als Glaubenssymbol tragen sie Nachbildungen von Ebern. Dies Zeichen der Göttin Freya, sie ist vermutlich mit der weißen Göttin Huldre identisch, macht den Verehrer gegen alles gefeit, selbst inmitten von Feinden. An die Suionen schließen sich die Sitonenstämme an. In allen übrigen Beziehungen gleichen sie diesen. Eine Frau herrscht über sie. So weit sind die Germanen dort nicht unter die Stufe eines freien Volkes, sondern sogar unter die einer Versklavten versunken. Zitat Ende. Die hohe Rolle, die die Frau bei den Germanen innehatte, beweist demnach dem Römer Tacitus die kulturelle Unterlegenheit der Germanen. Die Möglichkeit einer Frauenherrschaft bezeugt ihm geradezu deren Primitivität. Es ist demnach kein Wunder, dass weit später durch die Römer mit dem Christentum eine rein patriarchal ausgerichtete Religion gewaltsam über den gesamten europäischen Kontinent verbreitet wurde, mit bis heute vollständig unreflektiert gebliebenen verheerenden Folgen. Und nicht nur im jahrhundertelange unfreien Umgang der Geschlechter, da die Frau zum Knecht des feudalen Mannes wurde. Tacitus' Aufzeichnung lautet weiter, Zitat Anfang, wo das Land der soeben zu Ende ist, ist alles schmutzig und auch die Vornehmen stumpfsinnig und träge durch Mischleben. Zitat Ende. Diese Aussage ist ein gutes Beispiel für den Rassismus der Römer. Die behaupteten Hässlichkeit eines germanischen Volkes wird mit dessen unrassistischer Gesinnung begründet. Wer Mischehen zulässt, braucht sich laut Tacitus nicht zu wundern, wenn die Menschen seines Volkes degenerieren. Es ist eine Grausamkeit der Geschichte, dass ausgerechnet die unrassistischen Germanen, die jahrhundertelang Opfer von römischen Völkermorden und Versklavung wurden, irrigerweise für rassistische Ideologien verantwortlich gemacht werden. Hier wird einmal mehr in der Geschichtsschreibung der Unschuldige, ja das eigentliche Opfer zum Verantwortlichen gemacht, um die wirklichen Täter zu decken. So erfährt das Massenmorden der Römer und der christlichen Kaiser keinen Bann, deren Opfer sollen ja die Barbaren mit den angeblichen falschen Religionen sein. Die Geschichte erweist sich bis heute weitgehend als Propaganda der Herrschenden. Bei Tacitus lesen wir weiter. Zitat Anfang. Sie sind in mancher Beziehung zur äußeren Erscheinung von Sarmaten entartet. Die Veneter haben viel von deren Sitten angenommen, denn sie durchstreifen das ganze Wald- und Bergland. Man wird sie trotzdem eher zu den Germanen rechnen, weil sie feste Häuser bauen, Schilde tragen und an der Geübtheit und Schnelligkeit ihrer Füße ihre Freude haben. Das alles trennt sie von den Sarmaten, die auf ihren Wagen und Pferden leben. Die Tierähnlichkeit der Fennen ist erstaunlich, ihre Armut abschreckend. Zitat Ende. Wiederum, wie dem Monotheismus mit seiner unverständlichen Hetze wider Götzenanbetern und weit später der rassistischen Kolonialismus setzten die Römer Völker immer wieder zu Untermenschen herab, gerade wenn eine Kultur ganz andere Werte für wichtig erachtet als den des Luxus. Die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern bei den Germanen sprengte einmal mehr Tacitus' Vorstellungskraft als Römer. So schreibt er, Zitat Anfang. Dieselbe Jagd gibt Männern und Frauen in gleicher Weise ihren Lebensunterhalt, denn die Frauen kommen überall mit hin und beanspruchen ihren Anteil an der gemeinsam erlegten Beute. Aber sie meinen, sie lebten so glücklicher, als wenn sie über schwere Ackerarbeit seufzen müssten, mühsam Häuser bauen, eigenes und fremdes Hab und Gut in Furcht und Hoffnung umsetzten und Handel treiben müssten. Ohne sich zu bekümmern, haben sie das Schwerste erreicht, in ihrer Wildheit wunschlos zufrieden zu sein. Zitat Ende. Die germanische Weltvorstellung ist voller starker Frauen, ohne die die Welt keinen Bestand haben könnte. Nicht nur selbstbewusst und unabhängig handelnde Göttinnen, auch die berühmten Walküren, die den Sterbenden erscheinen und sie in den Armen auf ihren fliegenden Pferden in die Welt der Götter davontragen und als Schwanenmädchen die Urbrunnen der Welt an der Weltenesche Krasasil bewachen. Auch die Lebensfäden und schicksalsspinnenden Nornen, Urd, Verdani und Skuld gibt es, von denen gleichsam das Weltgeflecht ausgeht, die den Ursprung, das Werden und das Künftige sind und als Dreiheit im Verbund stehen mit der weißen Göttin Huldre, die selbst als Jungfrau, fruchtbare Frau und reife Frau dreifach ist. Dreifach wie die Welt, die Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und das Leben, Kindheit, Erwachsensein und Alter. Anmerkung, die Bedeutungen der Namen der drei Nornen. Urd meint den Ursprung und damit die Vergangenheit. Verdandi meint das Werdende und damit die Gegenwart. Und Skuld meint die Schuld, aber im ursprünglichen Wortsinn, der nicht negativ wertend, sondern neutral war. Die Schuld bezeichnete, auf welche Ereignisse bestimmte Handlungen und Geschehnisse hinauslaufen. Dass der Begriff Schuld heute nur mehr etwas Schlechtes meint, hat mit der Dämonisierung des Christentums wider aller heidnischen Anschauungen zu tun. Die Skuld sollte als Norne des Lebens plötzlich an allen Schlechten schuld sein. Damit versuchte man einmal mehr von der Kanzel aus, die Menschen vom alten Glauben als etwas, das nur Schlechtes brachte, abzuhalten. Die Götter des Lebens sollten von den Menschen als teuflische Boten des Bösen missverstanden werden. Ende der Anmerkung. So ist die Göttin immer eine Dreifache. Sie ist die Jungfrau, was die noch nicht fruchtbare Frau meint, die reife Frau, die Leben gebären kann, und die weise Frau, die alle Geheimnisse gelebt, alle Zyklen der Fruchtbarkeit durchgründet hat und das Wissen darum in sich trägt. So sind ihr die drei Farben weiß, manchmal auch gelb, rot und schwarz zugeschrieben. Die Farbe weiß, die alle Farben enthält, symbolisiert die Fülle, die kommen wird. Daher auch wahlweise gelb für das reiche Korn auf den Feldern, aber wohl auch aufgrund der männlichen solaren Kraft, die die Frau in sich zu Leben wandeln kann. Rot ist die Farbe des Menstruationsblutes und des Lebens. Schwarz ist die Farbe, die alles aufnimmt, wie die Nacht die Erde. Alle Frauen haben als Töchter der Göttin an diesen Göttinnenattributen Anteil. Es wird im Übrigen kein Zufall sein, dass die Farben der Göttin mit denen Deutschlands identisch sind. Unbewusst, und dies ist das Gegenteil von zufällig, werden die Studenten, die in der ersten deutschen Revolution, die in Reaktion auf die französische Revolution geschah, eine freie deutsche Nation forderten, auf jene durch so viele Kulturgeschichten hindurch sinnhaft aufgeladenen Farbkombinationen zurückgegriffen haben. Spannenderweise ist diese bei vielen Indianerstämmen Nordamerikas, die den gleichen Breitengrad mit Mitteleuropa teilen, auch die Farben der Erdmutter, nämlich weiß, gelb, rot und schwarz. Ebenso wird dort der Weltenbaum noch verehrt. All das Aufgeführte bezeugt bereits die hohe Rolle, die Frauen bei den Germanen innehatten. Doch es gibt noch weit mehr zu finden. Zuvörderst den weit verbreiteten Glauben an Phylien. Hierbei handelt es sich um weibliche, walkürenhafte Folgegeistwesen, die jedem Menschen von Geburt an bis zu seinem Tod als Schutzhüterin zur Seite stehen, gleichsam als deren geschaute, personifizierte Anima. Hierauf geht es im Übrigen auch der heute noch verbreiteten Schutzengelglaube zurück. Im patriarchalen Christentum war eine solche sich geradezu demokratisch anmutende Idee von einem persönlichen Schutzengel für jeden einzelnen Menschen nicht angelegt. So viele Engel gab es und gibt der christliche Himmel gar nicht her, der zudem nur männliche oder geschlechtslose Vertreter kennt. Bei den schwingentragenden Phylgien schimmern sowohl die germanischen Schwanenmädchen als auch die Walküren hindurch, die beide Betreuer der heiligen Brunnen des Weltenbaumes Yggdrasil sind. Während alle monotheistische Religionen die Frauen als unrein betrachten, verfügten sie bei den Germanen über eingeborene Zauberkraft, was darin begründet liegt, dass durch die Frau neues Leben geboren wird, was das größte Mysterium bleibt, das vom Islam, dem Christen und Judentum letztlich als unrein verachtet wird. Die germanische Sicht auf die Frau schuf zudem wunderbarerweise einen Kräfteausgleich. Kein Germane hätte einen gewalttätigen Übergriff auf eine Frau gewagt, wäre dies überhaupt denkbar für ihn gewesen, da die betroffene Frau sich wirkungsvoll mittels eines heiligen Spruches zu wehren gewusst hätte und damit leichtlich schlimmes Schicksal auf den Mann hätte bringen können. Bei den Kelten hatten die Frauen eine ganz ähnlich gleichberechtigt starke Rolle in der Gesellschaft. Sie konnten selbstverständlich Priesterinnen und Druidinnen sein und sogar Heerführerinnen. So führte Boudica, 60 vor unserer Zeit, den größten Aufstand der Inselkelten gegen Rom an. Frauen lehrten den Kriegern den Umgang mit den Waffen im Kampf und sie konnten sich von ihren Männern trennen, auch wenn nur deren Atem schlecht war. Sie erhielten dann die Hälfte des gemeinsamen Besitzes. Es ist mehr als bedauerlich, dass sich die Frauen im modernen Europa bis heute monotheistische Religionen wie den Katholizismus gefallen lassen oder den einflussreichen werdenden Islam, der Frauen ebenso nach wie vor als unrein und minderwertig verhetzt, sodass es bei beiden Religionen überhaupt keine Priesterinnen geben darf. Andererseits verdienen die monotheistischen Religionen mit ihren rein männlichen Gottesphantasmen überhaupt keine Priesterinnen. Doch dass all diese Verstöße gegen ein humanes Menschenbild heute noch möglich sind, zeigt, wie weit das Christentum, der Islam und auch das Judentum bis in die Gegenwart hinein die Menschen erfolgreich umprogrammiert haben und die Frauen immer noch zu Dienerinnen degradieren können. Die Frauen lassen sich aber auch leider weiterhin versklaven. Wie viele willfährige Sekretärinnen sitzen in den Büros der Kirchen und verfestigen die Macht der kleidertragenden Bischöfe, die aufgrund ihrer perversen Sexualunmoral so häufig Kinder missbrauchen. So sagte ein katholischer Geistlicher als Rechtfertigung zu seinem mehrfachen Missbrauch an Kindern, immerhin habe er sich an das Gebot gehalten, keine Frau anzufassen. Dies wäre nun wahrlich das Schlimmste für den Monotheisten gewesen, eines jener fremdartigen Wesen zu berühren, die allein Schuld tragen am Sündenfall der Menschheit. Welch ein pathologisch-fundamentalistischer Wahn. Noch immer haben die Frauen ihre ursprüngliche Kraft nicht wiedergewonnen. Zu lange wurden sie im Patriarchat in die Rolle eines entmündigten Wesens genötigt, das hübsch aussehen, das Haus und die Kinder hüten, aber nicht denken und nicht leben soll. Nicht nur die starken, ihre Weiblichkeit lebenden Frauen sind in Europa zu lange fast verschwunden. Damit sind keine liebesunfähigen und burschikosen Frauen oder etwa weibliche Patriarchen in der Politik wie Thatcher und Merkel gemeint. Ebenso ihre noch vergessenen Verbündeten, die grünen freien Männer, fehlen.